Guten Abend, ich möchte alle ganz herzlich begrüßen. Wir stehen in Hohelied 1 und lesen heute ab Vers 9. Darf ich bitten? Samuel 1, Vers 9 bis Kapitel 2, Vers 7, bis zum Refrain, wo er zum ersten Mal vorkommt.
Eine Stunde am Abend des Maro vergleiche ich mit meinen Freunden. Deine Wangen sind lieblich in den Treffen, dein Hals in den Herrenschnüren. Wir wollen dir goldene Treffen machen mit silbernen Punkten. Solange der König an seinem Tafel war, gab meine Narbe die Luft. Ein Geliebter ist mir ein Türengüster, das zwischen meinen Lüsten ruht. Ein Geliebter ist mir wie ein Büschel, der Zypferblume in den Weinbergen von Endlich. Siehe, du bist schön, meine Freundin. Siehe, du bist schön, deine Augen sind wie Tauben. Siehe, du bist schön, mein Geliebter, und so lieblich. Ja, unser Lager ist grün. Silber sind die Balken unseres Hauses, die Fressen unserer Täterin. Ich bin eine Narzisse von Sarum, eine Lilie der Täter. Wie eine Lilie unter den Dornen, so ist meine Freundin unter den Täter. Wie ein Apfelbaum unter den Bäumen des Waldes, so ist mein Geliebter unter den Söhnen. In seinen Schatten saß ich so gern. Und seine Frucht war meinen Augen süß. Er führte mich ins Weinhaus und die Liebe ist ein Palmer über mir. Stärkt mich mit Rosinenkuchen, erhöht mich in Hoffnung, denn ich bin krank vor Liebe. Er lege seine Linke unter mein Haupt und umarme mich mit seiner Rechten. Ich beschwöre euch, ihr Völker Jerusalems, bei den Gazellen oder Blumen des Feldes. Erregt und erweckt nicht die Liebe, bis es ihr gehört.
Vielen Dank. Wir haben letztes Mal gehört, wie das Hohelied aufgebaut ist mit seinen vier Strophen und dazwischen den drei Refrains. Und wir haben auch die Bedeutung des Refrains angeschaut. Dabei ist es wichtig zu betonen, wir gehen das Hohelied an auf drei Ebenen. Und manchmal sage ich etwas zu Ebene 1, manchmal zu 2, manchmal zu 3, manchmal zu allen drei. Erste Ebene, das Hohelied, zeigt uns die Ehe nach Gottes Plan. Die Schönheit der Liebe von Mann und Frau in der Ehe. Und ich möchte nochmals betonen, jedes Mal, wenn hier von der Braut gesprochen wird, Hebräisch Kala, dann ist hiermit gemeint im Hohen Lied die jung Verheiratete. Also nicht, es geht nicht mehr hier um die Verlobung, obwohl es zwischendurch auch Rückblicke gibt in die Vergangenheit, sogar in die Zeit vor der Verlobung. Und die Verlobung, aber im Hohen Lied geht es um Mann und Frau, die eins geworden sind nach 1. Mose 2, Vers 24. Ein Fleisch. Und da haben wir auch in der Einleitung schon genauer angesehen, dass also hier überhaupt die Schönheit der Verbindung von Mann und Frau in jeder Beziehung aufgezeigt wird. Auch die Sexualität in der Ehe wird hier gezeigt. Aber, was wir schon gesehen haben, in einer wunderschönen, blumigen Sprache, es hat nichts zu tun mit dieser Derbheit und diesem Schmutz, der uns tagtäglich in unserer Gesellschaft entgegentritt. Es ist so etwas anderes, so etwas Sauberes. Und eben die Ehe in ihrer Schönheit, wie wir das auch unseren Kindern weitergeben sollen, entsprechend dem Alter. Aber die zweite Ehe, die zweite Ebene ist der Messias und der Überrest Israels. Salomo, der König Salomo, ist ein Hinweis auf den, der von sich sagt in Matthäus 12, hier ist mehr als Salomo. Der große, der wahre Salomo, der König der Könige, der König Israels. Und Sulamit stellt dar den gläubigen Überrest aus Israel, der sich nach der Entrückung der Gemeinde bekehren wird, zuerst 144.000 aus allen 12 Stämmen und dann ein Drittel der Bevölkerung in der Drangsal. Und ihre Gefühle und ihre Gedanken, die finden wir auch im Hohen Lied, beschrieben. Und schließlich dann das Kommen des Messias, der am Anfang des tausendjährigen Reiches mit dem Überrest Israels den neuen Bund schließt. Und das ist eben ein Ehebund. Das ist diese Beziehung im Hohen Lied, der König Messias und der Überrest Israels. Aber im Licht des Neuen Testaments erkennen wir, dass das Hohe Lied auch schon in verborgener Sprache auf das Geheimnis Christus und die Gemeinde hinweist. Wie das in Epheser 5, 22 bis 33 beschrieben wird. Und Paulus sagt, dieses Geheimnis ist groß. Ich sage es ja in Bezug auf Christus und die Gemeinde. Das ist der dritte Aspekt. Also diese drei Aspekte müssen wir ständig unterscheiden. Es kommt dann noch etwas dazu. Das habe ich auch schon am Anfang angedeutet. Das können wir aber so in Verbindung bringen mit Nummer zwei. Das ganze Hohe Lied beschreibt in gleichnishafter Sprache die gesamte Geschichte Israels von den Erzvätern über den Auszug aus Ägypten und bis dann zum Kommen des Messias vor 2000 Jahren und darüber hinaus bis ins tausendjährige Friedensreich. Die ganze Geschichte Israels im Ablauf, wie die Verse und die Kapitel vor uns liegen, wird das auch noch dargestellt. Aber wichtig ist einfach, dass man diese drei Ebenen ganz klar im Kopf hat und im Herzen. Jetzt haben wir gesehen, es ist ständig eine Zwiesprache zwischen Sulamit und König Salomo. Und während in Vers 8 Salomo seine Geliebte nennt die schönste unter den Frauen, sagt er jetzt in Vers 9, einer Stute an des Pharaos Prachtwagen vergleiche ich dich, meine Freundin. Und es ist mir bewusst, dass manche Frauen sich denken, hier in Europa, also ich möchte mich jetzt nicht unbedingt Stute nennen lassen. Aber erstens mal, wir müssen uns jetzt einarbeiten in orientalische Sprache und auch orientalische Symbole. Und wir werden nach und nach diese Symbole kennenlernen. Letztes Mal haben wir ausführlich davon geredet. Der Wein, der erwähnt wird, schon in Vers 2, ist ein Bild der irdischen Freude. Und Sulamit macht klar, dass die Liebe des Messias ist nicht zu vergleichen mit irgendwelchen irdischen Freuden. Seine Liebe ist besser als Wein. Aber wir haben verschiedene andere Symbole schon kennengelernt letztes Mal und wir werden vorzu ständig neue Symbole kennenlernen. Und bei Symbolen ist es ganz wichtig, dass man weiß, was ein Symbol ist. Ein Symbol ist ein Bild, das einen weiten, ausführlichen Gedanken auf eine ganz begrenzte Form bringt. Jetzt wollen wir das mal anschauen mit der Stute. Also, es ist ja nicht irgendeine Stute, also nicht irgendein unförmiger Gaul, sondern eine Stute an das Pharao-Prachtwagen. Das waren die besten Pferde damals. So wie später in der Geschichte die Araber. Die Araber, das sind einfach die besten Pferde. Und wenn man die betrachtet, die Proportionen, ja, den ganzen Körperbau, das ist nur Schönheit, Perfektion, Harmonie. Und eben Salomo sagt, du Schönste unter den Frauen, einer Stute an des Pharaos Prachtwagen vergleiche ich dich. Also nicht irgendein überaus gutes Pferd aus Ägypten, sondern die allerbesten aus Ägypten. Nämlich die, ein Pferd am Wagen des Pharaos. Das war wirklich die Creme von der Creme, ja? La Creme de la Creme. Das Allerhöchste. Und dann müssen wir uns fragen, woran erinnert uns der Begriff Pferd weiter? Also etwas ist, es spricht von Schönheit. Aber dann weiter?
Kraft.
Ja, das ist etwas ganz Ausgesprochenes beim Pferd. Ich glaube, das würde auch gelten für ein Kamel. Aber er sagt nicht, ich vergleiche dich einem Kamel an der Karawane von Ismails Söhnen, sondern eine Stute an des Pharaos Prachtwagen, ein Kamel, das geht auch nicht so edel wie ein Pferd. Der Gang ist königlich, edel, aber ein Kamel, es ist ja bekannt, dass die auf einer Seite gleichzeitig auf der anderen Seite. Darum machen sie ständig so. Und das macht das Kamelreiten so mühsam. Also eine Stunde reicht und man hat wirklich genug. Ich frage mich, wie das Rebekka gemacht hat. 1000 Kilometer von Haran, um ihren Geliebten Isaak dann das erste Mal zu sehen. Das war eine Strapaze, das stellt man sich nicht vor. Aber das ist eben ein Kamel. Mit einem Pferd wäre es schon anders gewesen. Aber eben, er sagt, eine Stute an des Pharaos Prachtwagen, Schönheit, Kraft, weiter. Eleganz. Weiter. Ja, man muss sich überlegen, bis ein Pferd diese Funktion übernimmt, wie hier vorgestellt, das braucht einiges. Ja, man muss mal denken, ein Pferd ist nicht ein Tier, das einfach von Natur aus gehorsam ist. Das hat einen Willen und akzeptiert keinen Reiter auf sich. Und da muss einiges geschehen, bis nicht der Wille gebrochen ist, aber bis der Wille untergeordnet ist. Das ist der Punkt. Ein Pferd, das ein gutes Pferd ist, hat immer noch einen Willen. Und so ist es auch bei der Erziehung übrigens. Wir müssen den Willen der Kinder nicht brechen, aber helfen, ihren Willen unterzuordnen. Und das muss bei einem guten Pferd geschehen. Unterordnung gegen die eigene Natur. Und wenn also Pharao sagt, ich vergleiche dich einer Stute, der Herr Jesus, wenn er die Gläubigen sieht, lobt er sie hier in ihrem Gehorsam und ihrer Bereitschaft, sich seinem Wort zu unterstellen. Und das ist Schönheit. Aber weiter, was verbindet sich noch mit diesem Symbol? Wie?
Geschwindigkeit.
Jawohl. Eines aber tue ich, vergessen was da hinten, jage ich, das Ziel anschauend, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Philipper 3, nicht wahr? Und ausgerechnet an den Philipperbrief, im Philipperbrief, was heißt nämlich Philipper? Da haben wir es. Pferdeliebhaber. Und da sagt er, was eben diese Schnelligkeit und Energie beinhaltet. Und weiter?
Graziös,
elegant, Schönheit. Können wir alles so nebeneinander stellen? Ja, ergänzt sich aber.
Leidenschaft.
Ja. Und diese Leidenschaft kommt eben auch darin zum Ausdruck, Philipper 3, eines aber tue ich. Hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes, nach oben, in Christus Jesus. Etwas überrascht mich, dass noch nicht gekommen ist, und das ist so naheliegend.
Ausdauer.
Ja, das auch. Also, können wir auch gerade wieder mit diesem Vers umschreiben und viele andere. Hebräer 12, hinschauend auf Jesus, den Anfänger und Vollender, und eben nicht ermatten, auch wenn Widerspruch da ist, so wie der Herr Jesus den Widerspruch gegen sich erduldet hat, ja. Das ist diese Ausdauer des Pferdes, die Treue und Nützlichkeit. Treue, Nützlichkeit, Mut ist, glaube ich, schon gesagt worden, ja? Oder Mut und Kampfwille. Wenn wir das Kriegspferd, und wir müssen daran denken, wenn Salomo sagt, Stute an des Pharaos Prachtwagen, dann können wir gleich den Link zurückmachen zu 2. Mose 14, Vers 6. Als die ägyptische Armee den Israeliten nachjagte, da lesen wir von dem Wagen des Pharao. Das gleiche Wort wie hier. der eben angespannt wurde. Und das, da waren die Pferde an des Pharaos Prachtwagen eben Kriegsrosse. Und die werden so eindrücklich beschrieben in das Kriegsross. Hiob 39. Gott selber stellt dort Hiob über 70 Fragen. Ab Kapitel 38 bis 39. Über 70 Fragen. Zuerst wollte Hiob ja Gott Dinge fragen, aber schließlich verstummt er. Und Gott stellt Fragen. Und da sehen wir gerade etwas davon. 39, Vers 19. Übrigens, nein, das Ganze geht also bis Kapitel 41. 38 bis 41, da stellt Gott diese 72 Fragen. Liest du, Samuel, 39, Vers 19 bis 25.
Hast du dem Ross Stärke
verliehen und seinem Hals nicht mehr Mägen gehört? Bringst du es zum Schwingen wie eine Heuschrecke? Sein Stolz schnaubt den Strecke. Es schart den Boden, freut sich seiner Stärke, zieht los mit Waffen entgegen. Es lacht über die Furcht, ist unverzagt und weicht vor dem Schwert nicht zurück. Über ihn klirrt der Körper, mit Klingen und Speer und Hochspieß. Mit wildem Lauf und Ungestüm schlägt es den Boden und bleibt nicht stehen. Schofarhorn ertönt. So oft das Schofarhorn erklingt, ruft es Hui, von Ferne bittet es sich lang. Die Donnerstimme, der Heerführer und das Kriegsgeschrei.
Danke. Also eine wunderbare Beschreibung, poetische Beschreibung von Gott selber. Das Pferd, aber hier eben das Kampfpferd. Und da kommt noch ein Gedanke dazu, den wir noch nicht gesehen haben. Wir haben gesehen, Unterordnung des Pferdes entgegen seiner Natur. Und da ist es auch wichtig zu denken, das Pferd ist nicht ein Zebra. Das Zebra kann man nicht dressieren. Das ist verwandt. Und man kann ja Pferde und Zebra kreuzen. Aber das Zebra wird nie seinen Willen dem Menschen unterordnen. Es ist wie der Wildesel, der übrigens auch beschrieben wird in Hiob 39, Vers 5. Wer hat den Wildesel frei entsandt? Liest du weiter, Samuel?
Und wer hat
die Fesseln des Syrenes gelöst, den die Stärke zur Wohnung angewiesen habe, das salzige Land zum Aufenthalt? Er lacht über den Lärm der Stadt, das Geschrei des Treibers Syrien. Er sieht sich die Berge zu seiner Freude und spürt allen Blüten.
Der Wildesel lacht über das Getümmel der Stadt, das Geschrei des Treibers hört er nicht. Das ist auch etwas Interessantes. Der Hausesel lässt sich wunderbar dressieren. Kann schon bockig sein, aber ist ein fantastisches Tier. Aber es braucht einen Treiber. Aber es gibt solche, die treiben es zu stark. Aber es braucht einen Treiber und dann ordnet es sich unter. Aber der Wildesel, obwohl eng verwandt mit dem Hausesel, ist nicht zu zähmen. Wie beim Zebra, das geht nicht. Und darum lacht er über das Getümmel der Stadt. Der würde nie auf den Gedanken kommen, je sich einem Menschen, eben dem Treiber und seinem Geschrei, sich dem unterzuordnen. Das hört er schon gar nicht. Das ist kein Thema für ihn. Und darum das Pferd, etwas Spezielles, es ordnet sich unter, aber das Kriegsross ist noch spezieller. Und zwar ist es ja so, Pferde sind was für Tiere?
Eigentlich sehr schreckhaft, aber
sehr schreckhaft, und dem sagen wir Fluchttiere. Ja? Also, wenn man so mit gewissen Pferden unterwegs ist, und da muss nur ein Motorrad hinten kommen, schon muss man schauen, dass man die Zügel zieht. Also wirklich, Mit Gewissen ist das ganz schwierig. Sie sind Fluchttiere und nur irgendetwas und das kann sie erschrecken und sie werden unkontrolliert. Aber das Kriegsross ist sogar gegen seinen Fluchttrieb dressiert, um hineinzugehen, ins Getümmel hinein. Und da wird das ja so eindrücklich beschrieben, dass es ein prächtiges Schnauben ist, Schrecken. Es scharrt in der Ebene und freut sich der Kraft, zieht aus den Waffen entgegen. Flieht nicht, sondern entgegen. Also es lacht über die Furcht und erschrickt nicht, aber gegen die Natur. Und das zeigt, was die Wiedergeburt bewirken kann. Dass ein Mensch entgegen seiner Natur eben handeln und leben kann. Und das ist alles in den Begriff eingeschlossen. Darum habe ich gesagt, ein Symbol ist ein Bild, das weit ausgedehnte Gedanken auf eine ganz begrenzte Form bringt. Und darum sind Symbole so wertvoll in der Bibel. Das ist nicht wie oft in der Literatur, also in der Kunst, Literatur der Welt, da gibt es auch viele Symbole. Aber oft sind Symbole einfach da, um ein bisschen verdeckt zu reden. Ich meine, gerade in der Lyrik, Gedichte, sind oft eigentlich da, um zu zeigen, du Leser, du verstehst ja eigentlich gar nicht, was ich Autor gemeint habe. Und du könntest es eigentlich nur so, wenn ich in anderen Büchern so ein bisschen ein paar Hints und Hinweise gebe, und dann sind die Literaturspezialisten, die holen das her und können das, die Lyrik, deuten. Aber es geht nicht darum, einfach irgendwie so ein bisschen elitär eben zu sprechen. In der Bibel geht es gar nicht darum, sondern es geht darum, dass wir Gottes Gedanken noch besser verstehen. Und darum sind diese Bilder, diese Symbole, die sind da, wenn man jetzt später, vielleicht morgen, nochmals über das Pferd nachdenkt, dann kommt durch Assoziation, kommt Schönheit und Kraft, Gehorsam, Nützlichkeit, Eleganz, was hast du noch gesagt, Jerry? Graziös, das hat Garne gesagt. Und Mut, Kampfwille, es kommt alles wieder. Und so verknüpft sich das im Gehirn. Das ist eben das, was Gott uns auch gegeben hat im Denken, Assoziation. Nicht wahr? Assoziation ist zum Beispiel die Erklärung, wie kann man Goethe mit Kupfer verwechseln. Ja, eben indem man Goethe mit Lessing verwechselt und Lessing mit Messing und Messing mit Kupfer. Ja, so funktioniert das in der Assoziation. Aber Gott benutzt unsere Fähigkeit zum assoziativen Denken, damit wir Dinge besser behalten können. Darum ist es auch so ein Reichtum, wenn man mal die Stiftshütte kennengelernt hat und die Symbolik. Dann sind diese Begriffe, was heißt das, in Christus zu sein, die Bretter überzogen mit Gold, auf der Erlösung stehen, die Bretter auf den Gold, auf den Silbersockeln und so weiter. Man hat das viel tiefer drin im Denken und dann auch im Herzen. Und eben, jetzt verstehen wir, dass das ein Lob ist. An der Stute eines Pharaos Prachtwagen vergleiche ich dich, meine Freundin. Jetzt aber die Bedeutung des Kriegsrosses, da müssen wir an Judas 3 denken. Und das sind alles Dinge, die der Jesus an den Gläubigen als Schönheit sieht. Nicht wahr? Judas hatte ein brennendes Anliegen, als er im Begriff stand, diesen Brief zu schreiben. Samuel, liest du uns Judas 1, Vers 3.
Geliebte, dass ihr ein großes Anliegen ist, euch von gemeinsamen Teil zu schreiben, hielt es für notwendig, euch mit der Ermahnung zu schreiben, dass ich mit dem Glauben kämpfen, dessen Teil ein für alle Mal überliefert worden ist.
Ja. Das Kämpfen für die Wahrheit. Das heißt nicht die Köpfe einschlagen, sondern hinstehen für das Wort der Wahrheit, da wo es angegriffen wird. Und das sieht der Jesus als Schönheit. Eben im Überrest Israels wird das so sein Und das gilt genau für die Gemeinde und eben für jeden einzelnen Gläubigen, der so dem Herrn treu nachfolgen will. Es ist auch wichtig, dass man eben dieses Thema Christus und seine Gemeinde auch immer eben persönlich auf sich bezieht. Weil jeder Gläubige ist ja ein Teil der Gemeinde, der Brautgemeinde. Und damit ist ja der Ausdruck der Beziehung, die Beziehung jedes einzelnen Gläubigen zum Herrn Jesus, das fügt sich zusammen zum Ganzen. Das ist ein Beitrag zur Schönheit der Gemeinde. Und dann noch etwas. Ich habe ja gesagt, in Vers 8, Salomo sagt, weißt du es nicht, du Schönste unter den Frauen. Und dann einer Stute vergleiche ich dich. Er macht nicht den Fehler wie Abraham. Abraham hat auch über die Schönheit von Sarah gesprochen. Wie?
Schön.
Wo steht das? Du bist schön. Wo steht das? Das müssen wir aufschlagen. Ja, was hätte er denn anders sagen sollen?
Sehr schön.
Ja. 1. Mose 12. Abraham geht wegen einer Hungersnot nach Ägypten hinab. Und auf dem Weg realisiert er, dass seine 65-Jährige so schön ist, dass das ihm das Leben kosten könnte in Ägypten. Und dass sie ihn, den Ehemann, umbringen, damit einer in Ägypten Sarah heiraten kann. Auch die Rabbiner in ihren Schriften rühmen die Schönheit Sarahs in den höchsten Tönen. Und er sagt also in 1. Mose 12, Vers 11, Samuel.
Und es geschah, als er sich in Ägypten näherte, da sprach er zu seiner Frau Sarai: Siehe doch, ich weiß, dass du eine Frau von schöner Gestalt bist. Wenn dich nun die Ägypter sehen, so werden sie sagen, das ist deine Frau. Und sie werden mich töten und mich leben lassen.
Ja. Also, hier wird klar, er sieht, dass sie schön ist und das ist gefährlich für ihn. Und darum gibt er ihr den Rat, sage, du bist meine Schwester, dann werden sie ihn leben lassen. Und er stiftet sie an zu einer Lüge, indem er die Wahrheit sagt. Denn sie war ja seine Halbschwester, wie wir später in 1. Mose lesen. Und das war damals, vor 4000 Jahren war das noch möglich. Später, ab dem Ausflug aus Ägypten, wurden alle nahen Verbindungen für Ehebeziehungen im Wort Gottes verboten. Aber dann kommt er also nach Ägypten. Liest du weiter, Samuel, Vers 14.
Und es geschah, als Abraham nach Ägypten kam, da sahen die Ägypter, dass die Frau sehr schön war. Als die Fürsten des Pharao sie sahen, riesen sie sich vor dem Pharao. Da wurde die Frau in das Haus des Pharao gebracht. Und es ging Abraham zu.
Danke. Also in Ägypten sehen die Leute, dass sie sehr schön ist. Und darum haben diese zwei Brüder gesagt, er hätte sagen sollen, du bist sehr schön. Und es ist doch traurig, wenn das Lob des Ehemannes niedriger ist als das der anderen Leute. Das darf ja nicht sein. Aber Salomo sagt, du bist die Schönste, die es überhaupt gibt auf der ganzen Welt. Und es ist ja so, dass auch jede Frau eine ihr eigene Schönheit hat. Es gibt keine Kopie. Und wenn der Ehemann die ganz spezielle Schönheit und auch spezielle Ausdruckskraft seiner Frau erkennt, und wenn er das nicht tut, ja bitte, dann hätte er auch nie heiraten sollen. Und warum genau die? Also, da geht es darum, dass es eben eine Schönheit gibt, sodass jeder Ehemann von seiner Frau sagen kann, du Schönste unter den Frauen. Es gibt keine Kopie. Und die ist absolut einmalig. Und es ist nicht nur das Äußere, sondern auch das Innere. Und das, wenn das Innere eben ein Schatz ist, wie das Petrus nennt in 1. Petrus 3, der verborgene Mensch des Herzens, welcher vor Gott sehr kostbar ist, dann kommt das heraus. Und gerade in 1. Petrus 3 wird ja gesagt, dass der Schmuck der Frauen soll nicht das Äußere ausmachen. Es ist nicht ein Befehl grundsätzlich gegen Schmuck, Also wie gesagt, dass der Schmuck nicht, der äußere Schmuck nicht die Schönheit der Frau ausmachen soll. Und wir wissen ja, zu viel Schmuck, das entwertet die Person. Es ist so. Ich meine, wer übermäßig Schmuck hat, das ist ja in jeder Kultur ein bisschen anders. In Italien haben sie einfach ein bisschen mehr, stimmt das? Also, aber auch dort gibt es ein zu viel. Und dann ist sie billig. Ja? Und das sagt also Petrus, diese innere Schönheit. Und dort wird Sarah als Vorbild gebracht. Also diese Frau, die mit 65 so war, dass der Pharao sie unbedingt heiraten wollte, weil er dachte, sie ist ledig. Und Abraham ist der liebe Bruder und er bekam dann Hochzeitsgeschenke. In allem Überfluss, wie wir gelesen haben. Ja, und darum, Salomo, nochmals, er hat den Fehler von Abraham nicht wiederholt, von seinem Vater, Urvater Abraham, sondern er sagt, weißt du es nicht, du Schönste unter den Frauen? Eine Stute eines Pharao-Prachtwagen vergleiche ich dich, meine Freundin. Also wenn man zu wenig Kosenamen im Vokabular hat für die eigene Frau, die sind ganz wichtig. Und eben auch, dass man immer wiederholt, wie schön die Frau ist. Die vergessen das sofort wieder. Das ist also ganz ähnlich wie bei Alzheimer. Aber es ist nicht Alzheimer, aber es ist wirklich so, man muss das wiederholen und immer wieder sagt Salomo, meine Schöne, du Schönste unter den Frauen. Man muss das wiederholen. Aber wenn man weitere schöne Ausdrücke lernen will, dann muss man das Hohelied studieren. Und ein weiterer ist meine Freundin. Und da denke ich gerne an einen guten Freund von mir. Er hat als Lehrer gearbeitet in den letzten Jahren unter Jugendlichen, die integriert werden sollten als Fremde in der Schweiz. Und da hat er einmal von seiner Freundin gesprochen und da kommt ein Mädchen, muslimischer Hintergrund. Sie haben Freundin. Hätte ich nicht gedacht von Ihnen. Und dann hat er gesagt, das ist meine Frau, das ist meine beste Freundin. Natürlich habe ich eine Freundin. Ja, dann lernt man eine ganz andere Perspektive. Warum meint man mit Freundin gerade nicht die Ehefrau? Ja, aber das ist der Ausdruck, der eben gerade wichtig ist, dass die eigene Ehefrau die beste Freundin ist, die es gibt. Und das wird hier immer wieder holt. Und dann sagt er eben zu seiner besten Freundin, zu seiner einzigen Freundin, das ist ja auch noch ein Punkt, Freundschaft zwischen den Geschlechtern. In der Bibel gibt es kein einziges Beispiel von einer Freundschaft zwischen Mann und Frau, die nicht eben eine Verlobung und Ehe war. Also Freundschaft einfach so zwischen den Geschlechtern kommt in der Bibel gar nicht vor. Gut, kann ich ja sagen, das ist noch kein Beweis, dass man das dann nicht dürfte. Ja, aber Boas sagt der Ruth, halte dich zu meinen Mägden. Er hat nicht gesagt, halte dich zu meinen Jungs. Aber die haben schon Umgang gehabt, da in der Erntezeit. Und die haben auch zusammen gegessen, da war schon ein Umgang. Und trotzdem ein Abstand zwischen Geschlechtern. Aber eben Freundschaft zwischen Mann und Frau, das kann nicht neutral sein. Und wenn es nicht neutral ist, dann ist die Frage, und warum ist es dann nicht eine Verlobung? Das heißt ja ein Eheversprechen. Also dieses Zwischendurch gibt es gar nicht, aber umso mehr eben das besondere Thema Freundschaft in der Ehe zwischen einem Mann und einer Frau. Und dann sagt Salomo, sehen wir, jetzt ist schon Viertel vor, und wir haben einen Vers betrachtet. Ich habe gesagt, ein Symbol ist sehr ausgedehnt. Anmutig sind deine Wangen in den Kettchen, dein Hals in den Schnüren. Jetzt müssen wir über die Wangen nachdenken. Ja, wir werden noch über viele Körperteile nachdenken können. Denn Salomo war ein Detailist und nicht ein Grossist. Ja, der wusste zu berichten über die Schönheit des Mundes, der Augen, der Schläfen und. Und eben hier über die Wangen. Aber alles hat eine Bedeutung. Wovon sprechen die Wangen? Ja, genau. Wieso eignet sich gerade die Wange, um eine zu erwischen? Von jemandem, der einen als Person ablehnt. Weil das genau der Ort ist der Wertschätzung oder der Ablehnung. Wenn man ein kleines Kind so mit dem Rückenteil der Finger über die Wange streichelt, dann drückt das Wertschätzung aus für einen Menschen. Und diese Zärtlichkeit braucht es auch in der Ehe. Und das drückt sich gerade an diesem Körperteil aus, diese Wertschätzung. Also die Wangen sind der Ort, wo die Wertschätzung oder auch die Verachtung zum Ausdruck kam. Und bei dem Herrn Jesus, da hat man seine Wangen gerauft. Und so steht das in Jesaja 50, in dieser prophetischen Stelle. Und das macht übrigens klar, dass der Herr Jesus einen Bart trug. Als Jude war das ganz normal. Aber eben, sie haben die Wangen gerauft und ein Mann bei dem Prozess hat ihm auf die Wange geschlagen. Und der Herr sagt, warum hast du mich geschlagen? Ich meine, in der Bergpredigt hat er gesagt, dann biete auch die andere da. Und dort sehen wir, der Herr Jesus sagt, nimmt Stellung. Warum hast du das gemacht? Gib Zeugnis. Wenn aber nicht, so hätte er das bleiben lassen müssen. Er muss begründen, warum er abgelehnt hat. Aber eben, es ist dieser Ort, und hier sagt Salomo, anmutig sind deine Wangen in den Kettchen, in diesem Kopfschmuck, so rundliche Metallstücke, Silber, hier über die Wangen, die eben das Wertvolle ihrer Person unterstreichen sollen. Und wir müssen ja daran denken, also jetzt muss man nicht nach Hause gehen und solche Silberplättchen anhängen. Sie war Prinzessin, die Frau des Königs. Und dann wird gesagt, dein Hals in den Schnüren. Dein Hals ist anmutig. Wovon spricht der Hals?
Stolz.
Hochtraben. Ja, stolz. Hier. So eine Giraffe. Ja. Giraffen sind nicht stolz, aber eben wer sich so den Giraffen annähert als Mensch, ja, das ist die Körpersprache. So. Und dann gibt es, der Hals drückt noch mehr aus. Wenn man die Menschen beobachtet, jemand, der hartnäckig ist, der hat auch da, je nachdem, ein Problem. Also damit habe ich übrigens nicht gesagt, dass alle, die Nackenprobleme haben, dass die hartnäckig wären. Es gibt ja noch andere Gründe. Aber ich will sagen, eben Hartnäckigkeit drückt sich eben durch einen harten, steifen Hals aus. Ja, und aber hier wird das positiv gelobt, anmutig. Dein Hals in den Schnüren. Und da schlagen wir doch auf, Sprüche 1, Vers 9. Liest du, Samuel?
Denn sie sind ein schöner Kranz für dein Haupt.
Hier geht es im Zusammenhang um die göttliche Unterweisung durch den Vater und durch die Mutter, nämlich durch Salomo und die Frau, durch Salomo und die Frau von Salomo. Lies doch Vers 8 dazu.
Höre, mein Sohn, auf die Unterweisung deines Vaters. Vaters und verwirklichen die Lehre deiner Mutter. Denn sie sind ein schöner Kranz für dein Haupt, dein Schmuck und deinen Hals.
Und dann bitte noch 3, Vers 3.
Gnade und Wahrheit werden dich nicht verlassen. Binde sie um deinen Hals, schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. So wirst du uns in Wohlgefallen erlangen, in den Augen Gottes und der Menschen.
Auch da die Belehrung, die Wahrheit der Bibel, die soll um den Hals gehängt werden. In Hals, Halskette. Und hier geht es gleich darum, anmutig sind deine Wangen in den Kettchen, so um den Hals gehängt ist, der eben willig ist, sich unter Gottes Wort zu stellen. Und nicht so wie in Jeremia 7, Vers 26. Liest uns das auch noch vor. Gefallene Volk Israel.
Aber
sie haben mir nicht gehorcht und mir kein Gehör geschenkt. Sondern sie zeigten sich noch halsstarriger und böser als ihre Väter.
Ja. Bei dir halsstarriger und noch ein bisschen wörtlicher, und sie haben ihren Nacken verhärtet. Ja, Gamne?
Fällt mir Matthäus 11, 28 ein.
Schön. Liest du das auch noch gerade? Und dazu gibt es dann auch noch weitere Stellen im Alten Testament, dass eben das Joch bei den Tieren auf ihren Hals gelegt wird. Und das ist genau dieser Gedanke von Matthäus 11, 28, wo der Herr Jesus sagt, bitte.
Kommt her zu mir, alle, die ihr selig und beladen seid, so will ich euch erfüllen. Nehmt auf euch.
Also, hier geht es um dieses sich unter das Wort, die Gebote des Herrn Jesus zu stellen. Willig, eben wie Tiere, die ihren Hals unter das Joch legen. Aber es ist eben ein sanftes Joch, nicht ein hartes Joch, weil der Herr kein harter Herr ist, sondern uns gute Gebote gegeben hat und dabei uns auch ein neues Leben gegeben hat. Die neue Natur, das ewige Leben, Christus in uns, ist ja auch die Kraft, damit wir seine Gebote tun können. Darum sagt in 1. Johannes 5 der Apostel, und seine Gebote sind nicht schwer. Wie kann er das sagen? Die sind doch so schwer. Ja, wenn wir es aus unserer Kraft heraus, aus dem Fleisch heraus tun müssten, unmöglich. Aber mit seiner Kraft und dieser Willigkeit, die er uns schenken will, kann man dann der Schluss kommen, und seine Gebote sind nicht schwer. Ja, und dann unterstützt eben Salomo das noch einmal bei seiner geliebten Frau, Vers 11. Wir wollen dir goldene Kettchen machen mit Punkten aus Silber. Oh, wir? Salomo ist doch nur ich. Wie kommt das wir? Nun, Sulamit ist ja auch nicht so allein im Hohen Lied. Wen hat sie an ihrer Seite?
Ja, die Töchter Jerusalems.
Die Töchter Jerusalems und dann ganz speziell noch ein innerer Kreis, die Jungfrauen, die mit ihr auch in den Palast geführt worden sind, um die Liebe des Königs zu preisen am Tisch. Das haben wir in Kapitel 1, Vers 4. Wir wollen frohlocken und uns an dir freuen, wollen deine Liebe preisen mehr als Wein. Und vorher heißt es, zieh mich, wir werden dir nachlaufen. Und es geht da um diese Jungfrauen, von denen es in Vers 3 heißt, darum lieben dich die Jungfrauen. Das sind die Freundinnen der Königin, die eben stolz darauf sind, Freundin zu sein von dieser Frau, die die Frau des Königs Salomo ist. Und sie wertschätzen Salomo. In diesem Wort lieben ist hier keine erotische Bedeutung drin, sondern es bedeutet die Wertschätzung seiner Person. Ja, und der Bräutigam hat auch Freunde. Er spricht zum Beispiel in Kapitel 5, Vers 1 am Schluss und sagt, esst Freunde, trinkt. Und diese Freunde, das sind die Freunde des Bräutigams. Kommt uns da ein neutestamentlicher Bezug in den Sinn? Dort ist es nur der Freund des Bräutigams. Und wo sind die Freunde? Aber deine Antwort ist korrekt. Johannes der Täufer war Freund des Bräutigams. Johannes 3, aber dann in Matthäus 9, können wir aufschlagen, das sind die Söhne des Brautgemachs. Das sind die Freunde des Bräutigams, die auch für die Hochzeit alles zubereiten. Und da geht es ja darum, dass der Jesus gefragt wird, warum fasten Jünger des Johannes und auch die Pharisäer, aber die Jünger Jesu, die fasten überhaupt nicht. Und die Erklärung ist Matthäus 9, Vers 15.
Und Jesus sprach zu ihnen, können die Hochzeitgäste nicht brauchen, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden auch Tage kommen, wann der Bräutigam von ihnen genommen sein wird, und wann werden sie fasten?
Genau. Und was bei dir aber als Hochzeitsgäste zu allgemein übersetzt ist, heißt ganz wörtlich die Söhne des Brautgemachs. Und das sind eben nicht irgendwelche Hochzeitsgäste, sondern die VIPs, die Freunde des Bräutigams. Und so bezeichnet der Herr Jesus seine Jünger, seine Nachfolger als Freunde des Bräutigams. Nun, wie kommt der Herr dazu zu sprechen? Der Bräutigam ist da und jetzt ist die Zeit der Freude und nicht des Fastens und des Trauerns. Ja, das ist ein direkter Rückbezug auf das Hohelied. Aber man fragt sich, wo ist die Braut? Und auch in Matthäus 22, ein König will seinem Sohn Hochzeit machen. Und die Braut kommt gar nicht vor. Und in Matthäus 25, das Gleiche ist mit den 10 Jungfrauen. Das sind die Freundinnen der Braut und die gehen dem Bräutigam entgegen. Aber wo ist die Braut? Die wird gar nicht genannt. Das ist das Eigenartige. In den Evangelien, der Bräutigam ist da. Wo ist die Braut? Sie war nicht bereit. Und Israel war damals nicht die auserwählte Braut. Denn die Masse von Israel hat den Herrn verworfen. Und so waren die aus Israel, die auf der Seite des Bräutigams waren, nicht die Braut, sondern die Freunde des Bräutigams. Aber die Braut, das kommt noch. Und das ist dann der Überrest Israels in der Zukunft. Aber ich will damit nur sagen, auch da haben wir im Neuen Testament ganz klare Rückbezüge, die klar machen, dass das Hohelied diese geistliche Bedeutung hat. Es gibt manchmal Leute, die sagen, ja, wieso spricht man jetzt aber symbolisch über das Hohelied? Ja, glücklicherweise. Das ist ja so ein geistlicher Reichtum und Schatz in jedem Vers. Aber die wörtliche Bedeutung, die ist uns ganz wichtig. Auch. Aber das ist nicht alles. Und das Neue Testament macht klar, dass das Hohelied von dem Messias spricht, dem Bräutigam. Und er sagt, aber der Bräutigam wird weggenommen werden. Und dann werden die Söhne des Brautgemachs trauern. Ja, der Bräutigam wurde schließlich gekreuzigt. Der Messias wird ausgerottet werden und nichts haben. Daniel 9, 25. So kam es. Aber es gibt Hoffnung für Israel. Die Erfüllung des Hohen Liedes steht noch bevor. Ja, wir gehen zurück zu Vers 11. Ein Vers 11, und Salomo sagt, wir wollen dir goldene Kettchen machen. Da sind eben die Freunde des Bräutigams mit dabei. Goldene Kettchen mit Punkten aus Silber. Was bedeutet Gold in der Bibel? Was Silber? Ich habe gesagt, wir wollen die Bildersprache der Bibel uns aneignen. Eine Erklärung für Gold. Göttliche Heiligkeit, ja.
Reinheit.
Ja, weil Gold sich auch nicht einfach so verbinden lässt mit anderen Elementen, nicht wahr? Spricht es von Reinheit. Und Herrlichkeit, weil Gold ist ein Edelmetall. Und der älteste Freund von Hiob hieß
Eliphaz.
Und Eliphaz bedeutet?
Mein Gott ist Feingold.
Eli, mein Gott, Phas, Feingold. Mein Gott ist Feingold. Also spricht Gold von der göttlichen Herrlichkeit. Reinheit, ja? Wie Galo gesagt hat, Gerechtigkeit. Und du hattest noch gesagt? Herrlichkeit, ja. Also, wir sind uns alle einig. Und diese Bedeutung ist ganz wichtig in Verbindung mit der Symbolik der Stiftshütte und des Tempels unter anderem. Und dann Silber. Was ist die Bedeutung von Silber? Erlösung. Und jetzt Begründung.
L'argent heißt das Geld, das Geld,
ja. Jawohl.
Lösegeld.
Also argent, auf Französisch heißt ja Silber. Und auch Geld. Also ist Silber der Kaufpreis. Und wenn du das anstatt auf Französisch machen würdest, auf Hebräisch, dann wäre es noch besser. Kesef heißt nämlich genau Geld und Silber. Also Kesef ist wirklich der Inbegriff von Kaufkraft. Und damit eben Erlösung. Denn 1. Petrus 1, Vers 18 sagt, indem ihr wisst, dass ihr nicht mit verweslichen Dingen, mit Silber oder Gold, erlöst worden seid, von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern durch das kostbare Blut Christi, als eines Lammes ohne Fehl und ohne Flecken. Und da sehen wir, Gold und Silber, das sind nur Bilder. Aber es ist ein Hinweis auf den wahren Kaufpreis, den der Messias bezahlen musste für den Überrest Israels, für die Gemeinde, für alle, die erlöst werden aus allen Zeitaltern. Und darum spricht Silber von der Erlösung. Und diese Kettchen, wir haben gesehen, sie sollen sprechen von der Wahrheit, die wir und der göttlichen Belehrung, die wir um den Hals binden sollen. Und das sind Belehrungen in Bezug auf göttliche Gerechtigkeit und Herrlichkeit, in Bezug auf die Wahrheiten der Erlösung. Das ist alles darin enthalten. Und jetzt müssen wir noch einen Rückbezug machen zu Vers 9. Sulamit wird mit einer Stute verglichen, aus welchem Land? Ja, aus Ägypten. Und Salomo, der hat ja eine Ahnung von Stuten aus Ägypten. Wie viel hat er dafür bezahlt? Pro Stute? 150 Silberschekel. 1. Könige 10. Er hat ja Handel getrieben bis nach Indien. Und darum heißt es, dass die Tarsis-Flotte immer wieder zurückkam. 10 Vers 22. Beladen mit Gold und Silber, Elfenbein und Affen und Pfauen. Und die Wörter Affen und Pfauen sind Wörter aus dem Sanskrit und aus dem Malayalam. Malayalam, das ist die Sprache da an der Küste, an der Westküste von Indien, wie Tamil. Und aus Indien hat er diese Dinge gebracht und aus Ägypten. Die hat er nicht aus Indien geholt, die Pferde, sondern aus Ägypten. Vers 28.
Und man brachte dem Salomo Pferde aus Ägypten und ein Zug von Kaufleuten des Königs holte sie scharenweise um den Kaufpreis.
Ah.
Und ein Wagen wurde aus Ägypten eingeführt für 76
Hethitern, die ihr Reich hatten in der heutigen Türkei. Das war ein Riesenreich, das Hethitische Reich. Und Aram, das ist Syrien. Da hat also Salomo diese Prachtstuten und Hengste aus Ägypten geholt, durch die Sinai-Wüste bringen lassen. Und er hat genommen, was er brauchte. Also was er brauchte. Er hat zu viel genommen. Das wird ein anderes Thema. Der König soll die Pferde nicht sehr mehren, sagt 5. Mose 17. Er hat sie sehr gemehrt und dann aber noch weiter vermittelt ans Königreich der Hethiter und der Aramäer. Und eben drum, er wusste, durch einen Silberpreis holt man die besten Pferde aus Ägypten. Und Ägypten ist ja das Symbol in der Bibel dieser Welt. Und darum wurde Israel aus Ägypten erlöst mit starker Hand. Und zwar auf der Grundlage des Blutes des Lammes. Ja, und so spricht das eben wirklich auch von der Erlösung aus dieser Welt, um ganz dem Herrn zu gehören, seinem Herrn das Herzen anzuhängen. Vers 12.
Nochmals.
Solange der König und sein Vater war, gab eine Nase in den
Blut. Ja. Wir haben ja schon in Vers 4 gesehen, die Freude der Liebe, die Braut sagt, sieh mich, wir werden dir nachlaufen, ich zusammen mit deinen Freundinnen. Und dann heißt es, der König hat mich in seine Gemächer, also in seine Räume geführt. Ich habe letztes Mal erklärt, Cheder, das kann auch ein riesiger Esssaal sein, in die Säle des Palastes hineingeführt. Wir wollen frohlocken und uns an dir freuen, wollen deine Liebe preisen mehr als Wein. Also, die sind da zusammen am Tisch, am Königstisch, und sie sprechen über die Schönheit der Liebe des Königs. Das ist ein wunderbares Bild des Gottesdienstes. Am Tisch des Herrn versammelt. 1. Korinther 10. Und dann sprechen von der Liebe des Herrn. Wir wollen frohlocken und an dir freuen. Und uns an dir freuen. Kommt da gerade ein Link in den Sinn? Wir wollen freuen. Wir wollen frohlocken und uns an dir freuen. Ja, es gibt auch ein Lied. Sehayom, Sehayom. Dies ist der Tag, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Nagila, venis mechavo. Frohlocken wir und freuen wir uns in ihm. Psalm 118. Ein messianischer Psalm. Also ein Psalm, der prophetisch auf den Messias hinweist. Auf den Stein, der von den Bauleuten verworfen worden ist. Und dann heißt es, nach dieser Erwähnung in Vers 22.
Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen. Es ist wunderbar in unseren Augen.
Und jetzt kommt dieses Lied. Seh hayom, asa Adonai, nagila venis mechavu. Ja, dies?
Dies ist der
Tag, den der Herr gemacht hat. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein wie ihn.
Gleicher Ausdruck. Wie in Hohelied 1. Und hier heißt es, frohlocken wir, oder wir wollen frohlocken, Nagila, und uns freuen, wenn es Mecha, in ihm, Bo. Und hier heißt es, Becha. Hier wird der König angesprochen. Wir freuen uns in dir. Also, ein Rückbezug muss man hier herstellen zu Psalm 118. Die Freude an dem König, dem Messias, an dem Herrn Jesus. Und nun, dieses Thema geht weiter, hier in Vers 12. Während der König an seiner Tafel war, gab meine Narde ihren Duft. Und hier machen wir sofort einen Link ins Neue Testament. Ja, es ist so direkt. Johannes 12, schlagen wir auf. Das sind alles Bezüge, die der Heilige Geist so in die Bibel hineingelegt hat. Und wir müssen diese Bezüge entdecken. Manchmal sind sie versteckter und manchmal so an der Oberfläche und direkt erkennbar. Das war also in diesem Haus in Bethanien, wo Lazarus, Martha und Maria waren. Und da lesen wir in Vers 3.
Da nahm Maria einen Pfund echten, köstlichen Nardensalböls, salbte Jesus die Füße und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde erfüllt von Geruch von Salböls.
Dieses Haus erfüllt mit Narde. Ja, 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 genau. Du meinst? In Vers 2 meinst du, dein Name ist wie ein ausgegossenes Salböl. Das meinst du? Dort wird einfach gesagt Salböl und da kann man denken an Olivenöl, wo nichts gesagt wird. Öl einfach so, eher das Olivenöl, mit dem eben der König, der Priester und der Prophet gesalbt wurden. Dein Name ist ein ausgegossenes Salböl. Das ist eben der Messias. Der Name Messias heißt der Gesalbte. Der gesalbte König, Priester und Prophet. Aber hier haben wir ein anderes Öl. Eben das Nardenöl und darum wird es mit Namen genannt. Wir werden darauf noch später kommen, in Kapitel 4 kommt die Narde dann wiederholt. Nochmals vor, also wenn wir die Symbolik schon jetzt lernen, dann können wir sie gleich wieder anwenden. Das ist ein wunderbares Bild der Anbetungsversammlung der Gemeinde. Da wird dieses kostbare Nardenöl freigesetzt. Und es spricht von der Herrlichkeit des Herrn Jesus. Und sie hat ja das gemacht im Blick auf sein Sterben, im Voraus gesalbt. Judas, dieser Betrüger, heuchlerisch und frömmlerisch sagt, das hätte man den Armen schenken können. Dabei war er ja ein Dieb. Es ging gar nicht um die Armen. Aber er sagt, für 300 Denare, das heißt für 300 Tageslöhne. Stellt man sich vor, was diese Maria hergegeben hat für den Herrn im Blick auf seinen wertvollen Erlösungstod, hat sie das hergegeben. Und die Narde ist ein kleines Blümchen. Ganz klein, wie das eben bei uns in den Alpen so typisch ist. Die kleinen Blümchen ganz oben auf den Bergen. Gott hat die so eingerichtet, damit da, wo es keine Bäume gibt und der Wind hindurchgeht, dass die überleben können. Wären sie groß, brechen sie leicht. Dann sind die klein, die Alpenpflanzen. Und die Narde ist eine Gebirgspflanze, und zwar aus dem Himalaya. Aus Indien, auf 3.500 bis 5.000 Metern Höhe. Also wenn sie ganz oben holt, dann muss man dann schon ein bisschen mit dem Atem aufpassen. Ja? Außer man ist gewöhnt. Die kolumbianische Fußballmannschaft, die spielt ja gerne ganz oben zum Training auf 4000 Meter. Ich war mal an diesem Ort und die üben dort, weil sie dadurch dann fähig sind, eben viel besser Sauerstoff aufzunehmen, wenn sie unten sind. Und darum sind sie dann einfach besser. Schon mal deswegen. Und da gibt es noch andere Gründe. Aber eben, ich sage, das ist schon eine Leistung, bis auf 5000 Meter hinaufzugehen. Wenn man dort oben war, auf 5000, da springt man nicht einfach so herum, sonst kriegt man also Probleme. Ja, und dort holt man die Narde. In Indien, im Himalaya. Und dann muss das nach Israel gebracht werden. Jetzt wird klar, warum das so teuer war, so wertvoll. Aber ein kleines Blümchen, ganz hoch oben, und es bewirkt einen wunderbaren Duft. Und das spricht von dem Herrn Jesus, der in Gestalt Gottes war, wie Philipper 2, Vers 5 sagt. Es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein. Er war Gott gleich. Er musste das nicht an sich reißen, so wie der Teufel das gerne gemacht hätte und wollte sein wie Gott. Sondern er erniedrigte sich selbst, indem er Knechtsgestalt annahm. Und in Gleichheit der Menschen ein Mensch wurde und in Gleichheit der Menschen auftrat. Und es ist eine siebenfache Erniedrigung bis Nummer 6. Er war gehorsam bis zum Tod, aber nicht irgendein Tod. Der schändlichste Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Und wir sehen die Erhabenheit der Person des Herrn Jesus gerade in seiner unsäglichen Erniedrigung. Und genau das wird ausgedrückt durch die Narbe. Und wenn man das nochmals liest, während der König an seiner Tafel war, gab man die Narbe ihren Duft. Das ist Anbetung. Wenn wir in der Anbetung über diese Herrlichkeiten des Herrn Jesus, in seiner Erniedrigung und in dieser Erniedrigung eben seine Erhabenheit sehen, wenn wir darüber sprechen. Und dann sagt die Braut weiter, mein Geliebter, Dodi, also das gleiche Wort, wie wir am Anfang gesungen haben, das Lied aus Hohelied 2, Vers 8, Kol Dodi, ach, mein Geliebter, mein Geliebter ist mir ein Bündel Myrrhe, das zwischen meinen Brüsten ruht. Jetzt müssen wir uns fragen, was bedeutet die Myrrhe symbolisch? Ist denn nicht Narbe? Ja? Bitterkeit? Wieso? Wieso spricht die Myrrhe von Bitterkeit und Schmerz? Ist ein Harz aus einem Busch?
Genau.
Typischerweise aus Jemen.
Und das Tollste ist doch diese Myrrhe, die einfach ausfließt.
Von selber ausfließt.
Ohne dass man die Bäume ritzt.
Also in Jemen werden Bäume geritzt, oder auch Ostafrika. Aber die biblische Myrrhe kam speziell aus Jemen. Das ist der Ort, wo die Königin von Sheba herkam. Sheba ist Jemen in der Bibel. Und eben, man hat das angeritzt, damit dieses Harz ausfließt, gewissermaßen so wie Blut. Ja, bei Menschen ausfließt, wenn man ihn mit dem Messer, beziehungsweise bei dem Herrn Jesus, mit dem Speer durchsticht und seine Hände und Füße mit Nägeln durchbohrt. Also, es fließt aus. Aber die selbst ausgeflossene Myrrhe, das ist die höchste Qualität. Und wenn man die Myrrhe isst, ich habe das vergessen, ich wollte eigentlich Narde mitbringen und Myrrhe nächstes Mal. Aber wir kommen ja immer wieder auf Narde und Myrrhe und weiteres zu sprechen. Aber dass man das mal wirklich auch gerochen hat. Also wir lesen die Bibel mit allen Sinnen. Und die Myrrhe ist also bitter im Geschmack. Und wenn man sie dann verbrennt, eben entwickelt sie ihren Wohlgeruch. Und so spricht die Myrrhe ganz klar von den Leiden des Herrn Jesus, von den bitteren Leiden am Kreuz. Und wenn sie eben dieses Bündel Myrrhe in ihrer Kleidung trägt, dann trägt sie es eben auf ihrem Herzen. Ist ja interessant, der Hohepriester, ja? Also, diese Magier aus dem Morgenland, es wird ja nicht gesagt, wie viele es waren, aber die haben genau diese drei Dinge gebracht. Myrrhe, Weihrauch und Gold. Und die werden wir im Hohenlied alle wiederfinden. Das Gold haben wir schon, Weihrauch werden wir auch finden und sehen, was dort die Bedeutung ist. Ja, und die haben das gebracht im Blick auf als Gabe für den König. Aber ohne es zu wissen, war die Myrrhe ein Hinweis auf den Tod, das Sterben des Messias. Und jetzt eben, sie trägt das zwischen den Brüsten, das heißt auf dem Herzen. Es ist interessant, das Brustschild des Hohenpriesters mit den 12 Edelsteinen, die 12 Stämme Israels, da wird gesagt in 2. Mose 28, dass er das auf seinem Herzen tragen soll. Aber es war ein Brustschild. Das Brustschild ist eben auf dem Herzen. Und wenn sie sagt, Bündel zwischen meinen Brüsten, dann meint das wirklich auf dem Herzen. Und das drückt aus eben diese Herzensverbundenheit mit dem Herrn Jesus, der sich für uns hingegeben hat. Und zwar, wir werden dann noch ausdrücklich in Kapitel 5 die selbst ausgeflossene Myrrhe antreffen. Und die selbst ausgeflossene Myrrhe, die spricht von Galater 2,20. Der Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Er musste nicht, er wollte. Und er hat an jeden Einzelnen persönlich gedacht. Und das ist genau das. Ein Bündel Myrrhe, das zwischen meinen Brüsten ruht.
Myrrhe nicht auch in Verbindung mit der Gemeinde Offenbarung, mit dem Smyrna.
Also, der Begriff Smyrna in Offenbarung 2, der Städtename bedeutet effektiv Myrrhe. Und dort geht es ja in diesem Sendschreiben um die verfolgte Gemeinde, die der Herr ermutigt, so wie er in den Tod gegangen ist, auch bereit zu sein, zu sterben. Und dort sieht man, Smyrna ist also auch wieder ein neutestamentlicher Link zu dem Thema Myrrhe im Alten Testament. Ja, ich wäre gerne ein bisschen weitergekommen, hätte so gerne etwas erzählt über die Zypertraube in den Weinbergen von Engedi und über die Narzisse von Sharon und die Lilie der Täler und so weiter. Machen wir das einfach nächstes Mal. Wir sind nicht unter Stress. Und wir sehen, es ist eine solche Fülle, Satz für Satz. Und darum kann man wirklich sagen, durch das Hohelied werden die Herzen der Erlösten tiefer und enger mit unserem Herrn verbunden. Noch eine letzte Frage?
Eine Frage bezüglich Frachtwagen des Pharao.
Ja.
Wie wird das schon ausgelegt? Was der Wagen bedeutet?
Oh, dann machen wir das angesichts der Zeit nächstes Mal. Aber du erinnerst mich bitte. Ja. Danke.